Deutschlandfunk. Der Tag.
Lesen muss man lernen, um später lesen zu können, um zu lernen. Ja, das klingt simpel, ne? Nur leider funktioniert das eben nicht für alle. Wir werden heute über die aktuelle IGLU-Studie sprechen, die internationale Grundschulleseuntersuchung. Jedes vierte Kind in Deutschland kann nach der vierten Grundschulklasse nicht richtig lesen, also so, wie es eigentlich von den Mindeststandards her sein sollte. 20 Jahre nach der großen PISA-Studie hat sich an den wesentlichen Punkten nicht besonders viel geändert. Das sagt die Studienautorin Nele McElveny.
Da sprechen die IGLU-Ergebnisse eine ganz eindeutige Sprache. Also die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland ist weder, was jetzt die Kompetenzergebnisse angeht, beim Lesen besser geworden. Wir haben da die gleichen Unterschiede zwischen den Subgruppen, wie wir sie vor 20 Jahren bereits berichten mussten.
Bildung und die Chance auf Bildung, offenbar immer noch abhängig davon, wo und unter welchen Bedingungen man groß wird. Wir werden uns die Studie im Podcast genauer angucken. Außerdem geht es um das Urteil zum Raub im grünen Gewölbe. 5 der 6 Täter sind heute zu Freiheitsstrafen verurteilt worden.
Wir brauchen in einer Zeit, in der auch Kunstdiebstahl ein vehementer Geschäftszweig der organisierten Kriminalität sind, einen neuen Aufschlag, einen neuen Anstoß in Sachen Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen inklusive Finanzierung.
So sieht das Helge Lind von der SPD. Er ist Mitglied im Kulturausschuss im Bundestag und auch im Innenausschuss. Was hat sich seit dem Raub vor fast 4 Jahren in den Museen geändert? Ist da in Sachen Sicherheit eigentlich nachgerüstet worden? Darum geht's im zweiten Teil vom Podcast. Ich bin Sonja Meschkat. Los geht's. Jeder vierte Viertklässler und jede vierte Viertklässlerin kann nicht nach den Mindeststandards lesen. Das zeigt die aktuelle IGLU-Studie. Das ist ein Abwärtstrend, der sich schon abgezeichnet hat. Und zwar bei der letzten Studie, 2016 war das. Und es ist eben, das muss man leider sagen, nochmal schlechter geworden. Es gibt dafür natürlich nicht nur diesen einen Grund, ne? Da kommt wirklich jede Menge zusammen. Klar, Corona spielt in den letzten Jahren damit rein, aber auch, wie sich die Schülerschaft zusammensetzt, der Lehrermangel, wie viel bzw. wie wenig überhaupt noch gelesen wird im Unterricht, die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Es ist kompliziert und all das trägt eben mit dazu bei, zu dieser Bildungsmisere in Deutschland. Und wir wollen uns das nochmal genauer angucken, zusammen mit Martin Schütz. Der kann uns mehr zu dieser IGLU-Studie sagen. Hi Martin.
Hi Sonja.
Martin, jeder vierte Schüler, jede vierte Schülerin kann nicht richtig lesen. Wen betrifft das?
Also zum einen ist das nach Geschlechtern relativ klar getrennt. Mädchen schneiden deutlich besser ab als Jungen. Das ist seit 2001 so, seitdem die IGLU-Studie Daten für deutsche Viertklässlerinnen und Viertklässler liefert. Und in Deutschland gibt es noch immer einen wirklich sehr, sehr großen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Also Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, eher bildungsfern aufwachsen, bei denen zu Hause auch kein Deutsch gesprochen wird, die sind deutlich unerfolgreicher in der Schule. Die haben größere bis wirklich große Defizite. Teilweise läuft der Spracherwerb dann auch erst in der Schule an. Mal ein Beispiel. Aktuell kümmern sich die Schulen in Deutschland auch um gut 200.000 Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine geflohen sind. Die sind erst seit Anfang 2022 hier. Natürlich sind die in dieser Studie noch nicht mit aufgenommen. Aber anhand dieser großen Zahl sieht man, was für Herausforderungen da im Schulsystem sind. Die fangen alle bei der Sprache bei Null an. Und 2015 sind eben viele Menschen auch aus Syrien und aus Afghanistan gekommen. Das bedeutet für die Schulen auch, dass die Zahl der Kinder eben mit höherem Förderbedarf gerade im sprachlichen Bereich deutlich gestiegen sind und das schlägt sich dann eben auch in solchen Studienergebnissen nieder.
Müssen wir vielleicht noch mal kurz einfügen, also die Studie jetzt, über die wir sprechen, die Auswertung ist jetzt da, aber die Studie ist schon 2021 gemacht worden.
Ne? Genau, zwei Jahre hat man sie ausgewertet.
Ja, genau. Wenn du jetzt schon von der Bildung sprichst und auch von Schulen, wissen wir ja, Bildung ist Ländersache. Spielt das auch eine Rolle, also dieses spezielle System, das wir hier eben in Deutschland haben?
Also der Föderalismus steht ja eigentlich immer in der Kritik, sobald das Stichwort Bildung fällt. Das ist schon fast ein Naturgesetz in Deutschland, hat man immer so den Eindruck. Aber der Föderalismus hindert ehrlicherweise Bundesländer ja nicht daran, dass sie auch eine gute Bildungspolitik machen. Die müssten das halt selbst entscheiden und für sich eine Strategie herausarbeiten. Wenn man sich mal zwei Beispiele herausnimmt, Bayern und Sachsen beispielsweise, die schneiden in Studien eher immer gut ab, liefern positive Beispiele, beispielsweise im vergangenen Jahr bei einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Da haben beide Bundesländer es geschafft, zusätzliche Fördermechanismen einzuführen, damit es beispielsweise bei der Digitalisierung schneller vorangeht, was andere Bundesländer total verschlafen haben. So, und die IGLU-Studie, die ist ein internationaler Vergleich. Da schneidet beispielsweise Kanada als Land, in dem Bildung ja auch nicht zentral gesteuert wird, sehr gut ab. Und Frankreich, so immer das Paradebeispiel für eine zentrale Republik, ja. Da wird das von oben gesteuert und dann muss das ja auch gut laufen, weil kein Föderalismus liegt hinter Deutschland. Das heißt, meiner Einschätzung nach hat in Deutschland gerade so die Bildungspolitik in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eher dogmatische Diskussionen geführt, anstatt sich um inhaltliche und lösungsorientierte Diskussionen zu kümmern. Und deswegen haben wir immer so den Eindruck, der Föderalismus funktioniert bei uns da nicht. Durch die Pandemie ist jetzt aber Bildung nochmal deutlich stärker in den Fokus gerückt, weil einfach klar geworden ist, dass die Schulen ganz schlecht ausgestattet sind, beispielsweise im Bereich digitale Infrastruktur. Und dass sie auch inhaltlich immer noch etwas behäbig sind. Das zeigt auch die IGLU-Studie nochmal relativ deutlich. Viele Bücher, viel Lehrstoff, den die Schülerinnen und Schüler vorgesetzt bekommen, ist älter als 20 Jahre. Ganz, ganz platt ausgedrückt. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber es spricht nichts dagegen, dass Kinder den Räuber Hotzenplotz lesen. Aber ich glaube nicht, dass das ihren Lebensrealitäten entspricht, dass ein barfüßiger Dieb
sehr
mit Pfefferpistole
Mann, ja.
ihn im Alltag begegnet, der mit Digitalisierung und Digitalität nichts zu tun hat. Also da ist man auch so ein bisschen, finde ich, faul von Seiten der Länder.
Ja, die Lebenswelten und die Lebensrealität haben sich eben auch einfach weiterentwickelt. Die Studienautorin Nele McElveny heißt die. Das hast du gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Die hat auch noch mal erklärt, welche Bedeutung Familiensprache hat. Welche Rolle spielt es denn am Ende, wenn Familien eine Migrationsgeschichte zum Beispiel haben und die Familiensprache dann eben nicht Deutsch ist? Welchen Einfluss hat das auf die Bildung?
Also wenn zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, dann ist das von sehr großer Bedeutung. Es scheint fast ein Automatismus zu sein, dass in Deutschland die familiäre Herkunft großen Einfluss auf die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern hat. Das ist laut der Studie in anderen Ländern, ist es denen besser gelungen, das in irgendeiner Form zu beheben, dass das keine so große Bedeutung hat. Aber wer nicht mit deutscher Sprachkenntnis eingeschult wird, der wird das auch kaum mehr aufholen. Das ist so ein bisschen die Lehre aus der Studie.
Das heißt, wenn deine Familiensprache nicht Deutsch ist, hast du bei uns im Bildungssystem auch einfach einen Nachteil. Kann man das so sagen?
Ja, einen sehr großen, was ja auch nachvollziehbar ist. Mhm. Also in der Schule werden andere Dinge gelehrt, da wird die Grammatik beigebracht, aber nicht mehr der grundsätzliche Spracherwerb. Da ist unsere Schule anders ausgelegt.
Was können denn dann die Schulen machen? Also lass uns vielleicht auch darauf mal gucken. Die Studie sagt ja, dass in Deutschland relativ wenig in der Schule gelesen wird. Das finde ich ehrlich gesagt auch erstaunlich. Weniger als in anderen Ländern. Da könnte man ja zum Beispiel ansetzen. Und die Studie zeigt ja auch, dass die Kinder eigentlich Bock haben, die wollen gerne lesen.
Total, das ist ja auch so, das Positive, was ich persönlich aus dieser Studie rausgelesen habe, ist, dass Kinder Lust haben zu lesen und auch zu lernen. Und dass sie auch Schule als Lernort akzeptieren und dass das nicht pauschal etwas ist, was sie ablehnen und sagen, da habe ich gar keine Lust drauf, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Du hast es schon angesprochen, in Deutschland wird weniger im Unterricht gelesen. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, dann ist das schon ein signifikanter Unterschied. In Deutschland wird pro Woche im Unterricht im Durchschnitt 141 Minuten Unterrichtszeit für Leseunterricht aufgewendet. So, das klingt erstmal okay. Wenn man sich dann aber mal den EU-Durchschnitt anguckt, sind es schon 194 Minuten, also eine komplette Unterrichtsstunde quasi
mehr
nochmal obendrauf.
Ja.
Und bei den OECD-Staaten sind es schon 209 Minuten, also mehr als eine komplette Zeitstunde extra obendrauf. Und wenn sich das eben summiert, dann führt das dazu, dass in anderen Ländern die Kinder eben besser lesen lernen und damit auch besser Texte verstehen lernen, weil Nele McElveny, du hast sie schon erwähnt, das ist die Autorin der Studie, die ist Professorin an der TU Dortmund und für sie ist ganz klar, und da hat sie heute auch nochmal darauf hingewiesen, welche Bedeutung das Lesen in der Schule dann für die Kinder hat.
Das ist ist ja ein zentraler Punkt in der Grundschule, das Lesen zu lernen, damit danach gelesen werden kann, um zu lernen. Und Lesen lernen tue ich, indem ich bestimmte Routinen einübe. Immer wieder übe. Und dann bin ich irgendwann mit meinen Leseprozessen so automatisiert, dass es mir eben keine Mühe mehr macht, diese komischen Buchstaben vor mir zu entziffern und zu Wörtern zusammenzuziehen, sodass ich mich dann auf das Verständnis konzentrieren kann.
So, die Studie, wie gesagt, zeigt auch, die Kinder haben Lust und man sieht auch, die lesen zu Hause dann auch weiter, fernab der Schule. Also ist Lesen immer noch ein Thema, was Kinder fasziniert, weil es sie in andere Welten transportiert. Da sind deutsche Kinder überdurchschnittlich in dieser Studie, dass sie sagen, wir lesen zu Hause nochmal, wobei man auch da sagen muss, zum einen die Kinder, die ohnehin gut lesen können, lesen zu Hause auch noch weiter, ne? Also die bringen ihren Vorsprung dann nochmal weiter voran. Und Kritiker sagen auch, naja, das liegt ja auch daran, dass oftmals Kinder bei uns am Nachmittag nicht in der Schule betreut sind, wie in anderen Ländern, wo dann nochmal weiter gearbeitet werden kann, sondern bei uns sitzt dann ein Kind im Zweifel zu Hause und na klar, dann liest es dann da auch noch ein bisschen.
Eine Frage, die mich noch beschäftigt ist, wenn wir versuchen, das Bild jetzt einfach mal ein bisschen größer zu ziehen, also wenn wir wissen, jeder vierte Grundschüler und jede Grundschülerin können nicht richtig lesen, dann hat das ja Folgen. Also das hat Folgen auf deinen weiteren Bildungsweg, auf deine Ausbildung. Was ist mit den Fachkräften? Gibt es generell eine Möglichkeit für einen Berufsweg, vielleicht auch für einen, den du dir wünschst? Das ist ja riesengroß, was da dann einfach auch noch mit dranhängt.
Ja, oder man kann sagen, es ist schon vorbei. Also letztlich, wer nach der vierten Klasse keinen Text lesen kann, da ist relativ klar, dass wahrscheinlich die Bildungskarriere danach kurz wird oder kurz ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass das so ist und einfach mal gucken, in welchen Branchen immer wieder ja gesucht wird und den Fachkräftemangel hast du angesprochen, gucken wir auf die Pflege. Jemand, der keinen Beipackzettel lesen kann, der kann auch keine qualifizierte Pflegearbeit übernehmen. Oder Wärmepumpen sind in der Diskussion, in der Kritik, was auch immer. Jemand, der die anschließen soll und kann eine Betriebsanleitung nicht verstehen, der kann auch diese Arbeit nicht machen. Das heißt, Lesen, Rechnen, Schreiben sind so diese Basisdinge und wer das nicht kann, der hat es in einer zunehmend, der auch komplexer werdenden Arbeitswelt einfach, der hat keine Möglichkeit daran teilzuhaben und der wird es auch schwer haben, es sich nochmal drauf zu schaufeln, mit 25, 30 das nochmal anzugehen. Das ist möglich, dafür gibt es auch Bildungsangebote, aber das ist dann ein verschwindend geringer Anteil derjenigen, die das vorher nicht gelernt haben.
Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, die hat sich ja auch schon dazu geäußert und die hat gesagt, ich zitiere das mal, wir brauchen eine bildungspolitische Trendwende, die wir aber nur gemeinsam schaffen. Es ist ja dann immer die Frage, ne? Also soll man jetzt irgendwie warten, bis politisch was angeschoben wird? Auch das wissen wir, politische Prozesse können sehr lange dauern, bis am Ende dann eben auch was dabei raus oder rumkommt. Oder ist das Motto dann besser einfach selber machen? Also gibt es Schulen, gibt es Kommunen, Länder, die das einfach selbst in die Hand nehmen und damit erfolgreich sind?
Ja, es gibt Positivbeispiele. Hamburg wird da immer wieder genannt. Hamburg hat lange Zeit nicht gut abgeschlossen bei allen möglichen Studien, die es gibt, sei es Rechenverhalten, Leseverhalten und so weiter. Und dann hat man sich eben Gedanken gemacht in Hamburg und hat beispielsweise eingeführt, dass Kinder schon vor der Schule einen Spracherwerb machen müssen, in der Kita, im Kindergarten, diejenigen, die da sind. Das scheint zu großem Erfolg geführt zu haben, weil dann eben ausgeschlossen ist, dass Schule Dinge nacharbeiten muss, die eigentlich schon vorher gemacht werden sollten, dass es spezielle Förderangebote in den Kitas gibt, was den Spracherwerb angibt. Da war der Bund auch, das muss man sagen, auch ja nicht ganz untätig. Es gab die sogenannten Sprachkitas, die man eingeführt hat, die eine spezielle Förderung nochmal hatte. Das sind sicherlich alles sehr, sehr sinnvolle Dinge, um frühzeitig die Probleme zu beheben und sie dann da anzupacken, wenn man Kinder halt einfach, wenn man auf die trifft, vor allen Dingen im Kindergarten, glaube ich, ist da eine ganz gute Möglichkeit, damit die Schulen dann die Möglichkeit haben, sich um das zu kümmern, wofür sie eigentlich da sind, nämlich die Wissensvermittlung und dann die Neugier der Kinder nutzen, um ihnen was beizubringen.
Was glaubst du denn jetzt eigentlich? Jetzt hast du dich so viel mit dieser ILO-Studie beschäftigt. Also was für Konsequenzen wird es daraus geben? Oder sitzen wir möglicherweise in 5 Jahren wieder hier, du und ich, Martin, und sprechen im Prinzip über dieselbe Problematik? Ich in Klammer auf denke hoffentlich nicht, Klammer zu.
Die Historie solcher Bildungsstudien zeigt, dass wenn wir beide hier noch sitzen, dass wir mutmaßlich nicht über deutlich bessere Zahlen reden werden. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht man irgendwann bemerkt, dass man in der Bildungspolitik in Deutschland an einem Kipppunkt vermutlich ist oder den schon verpasst hat. Und man jetzt wirklich massiv und bald etwas tun muss. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Bund und Länder aufhören, so ein bisschen die Verantwortung hin und her zu schieben. Der Bund hat nicht die Kompetenz, die Länder sagen, wir haben nicht das Geld, dass man sich da vielleicht mal etwas konstruktiver auseinandersetzt und vielleicht auch über Dinge nachdenkt wie eine Kita-Pflicht, das ist ja auch schon mal mehrfach angeklungen und sagt, dann geben wir Kindern sehr früh eine Chance, eben, dass sie was lernen können und das kostet Geld, aber ich glaube auf lange Sicht ist es das Billigste, was man machen kann, dass man in die Bildung von Kindern investiert und dann einfach einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert hat, nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch was die Demokratiestabilität angeht.
Martin, dann danke für deine Zeit und fürs Erklären bei uns hier im Podcast.
Sehr gern.
Also das war jetzt nicht die Methode Feinschliff, ne? Nicht so wie in den tollen Hollywood-Filmen, wo sich der Dieb in einer ganz ausgeklügelten Choreografie durch Laserfäden durchschlängelt. Nee, die Methode beim Raub im grünen Gewölbe war eher zack, bumm, brutal rein und mit einem unfassbar wertvollen Kunstschatz wieder raus. Diamanten und Brillanten im Wert von rund 116 Millionen Euro sind geraubt worden. Das ist schon eine Weile her. Im November 2019 war das. Heute sind 5 Männer aus dem sogenannten Berliner Remo-Clan verurteilt worden zu mehrjährigen Freiheitsstrafen. Ein Urteil, für das es im Vorfeld Deals bzw. Absprachen gegeben hat. Stefan Kolderhoff, unser Fachmann für Kunst und Kultur. Du hast das heute für uns im Blick. Die Frage, glaube ich, dies zu klären, galt für Staatsanwaltschaft und auch eben fürs Gericht, war ja, also ziehen wir die Verhandlung jetzt durch, auch mit einem hohen Strafmaß? Oder sehen wir irgendwie zu, dass wir diese einfach wahnsinnig wertvollen Juwelen, all das, was geraubt wurde, vielleicht irgendwie zurückbekommen? Inwieweit hatte das heute Einfluss auf dieses Strafmaß?
Ich fand, dass das erstaunlich wenig Einfluss gehabt hat. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der damit gerechnet hat, dass es deutlich niedrigere Strafen geben würde nach diesem sogenannten Deal oder Geständnis oder wie auch immer man das nennen will. Tatsächlich war es ein paar Monate unter dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Und die war ja richtig ein bisschen sauer darauf, wie dieser Deal letztlich abgelaufen ist. Die hatten nämlich mehr erwartet von den Angeklagten. Die hatten erstens erwartet, dass tatsächlich auch alles zurückgegeben würde. Das war ja nicht der Fall. Und dann hatten die natürlich auch Fragen dazu, wer steckte denn dahinter? Wer hat sich das denn alles überlegt? Und wie ist es denn im Detail abgelaufen? Und da hat es auch zu vielem keine Antworten gegeben. Also eigentlich, glaube ich, hat es schon ein bisschen das Strafmaß nach unten gedrückt, aber nicht so ganz wahnsinnig.
Das finde ich interessant, dass du das nochmal sagst. Also man hatte sich ja auch über die Geständnisse erhofft, dass man einfach noch ein bisschen mehr versteht, ne, das Netzwerk dahinter und so weiter und so fort. Aber eigentlich hat man immer noch viele Fragen, die nach wie vor unbeantwortet sind?
Ja, im Grunde schon. Und das liegt natürlich auch daran, dass das einfach eine sehr besondere Beute ist. Also das muss man ja alles so ein bisschen in der Reihe sehen. 2 Jahre zuvor, Einbruch ins Bode-Museum, auch in Berlin. Mhm. Da wurde gerade eine riesige Goldmünze ausgestellt.
Das war die Goldmünze, ja genau.
Die ist auch gestohlen worden und auch von Mitgliedern derselben Familie. Und da hat man wohl gemerkt, das hat prima funktioniert und das kriegen wir auch gut los am Markt. So eine Goldmünze kann man einschmelzen, neu portionieren und dann ist die Frage, wer für ein Kilo Gold halt gerne ein bisschen weniger bezahlt und dafür ist dann der Stempel nicht drauf. Also man konnte da offenbar sehr viel Geld mitmachen. Die Münze ist nie wieder aufgetaucht, die ist offenbar portioniert und verkauft worden. Und ich sehe es in einem Zusammenhang. Nächste Idee dann, wenn das damit so gut funktioniert hat, gucken wir doch mal nach Dresden. Übrigens lustigerweise, in Anführungsstrichen, einer der Beteiligten hat das gemacht in einer Verhandlungspause, während er für den Goldmünzenbruch vor Gericht stand. Also da war eine verhandlungsfreie Woche. Ja. Und in der Zeit war er dann mit seinen Verwandten in Dresden und dann sind sie da ins grüne Gewölbe rein. Das ist so ein Fun Fact, auch wenn es überhaupt nicht lustig ist, am Rande. Aber das ist schon ein bisschen blauäugig. Also Gold ist was anderes als Juwelen. Juwelen wirst du nicht mal eben so los. Also da ist zu sehen, wo kommen die her? Was ist das für ein Schliff? Ist das was Altes? Ist das was Neues? Da ist es nicht so einfach. Und die Frage ist eben, wer wollte das Risiko auf sich nehmen? Wieso geht man mit einem doch enormen Risiko, erwischt zu werden, da rein, wenn man überhaupt nicht sicher sein kann, dass man da auch viel Geld hinterher in der Tasche hat oder was man gut wieder verkaufen kann? Und das sind natürlich Fragen, die die Staatsanwaltschaft hat und das sind Fragen, auf die sie keine Antwort bekommen haben.
Aber ein Teil der Beute hat man zurück, Aber ein sehr wertvoller fehlt, glaube ich, auch noch. Ne?
Es fehlen mehrere Teile, unter anderem eine sogenannte Epaulette. Das ist so ein Schulterschmuck an Uniformen und wurde natürlich für höfische Prunkuniformen ganz besonders toll hergestellt. Und diese Epaulette, die hat einen ganz großen Brillanten, also einen geschliffenen Diamanten, den sogenannten sächsischen Weißen. 50 Karat ist der groß und der beispielsweise fehlt noch. Und das ist nicht nur ein materieller Verlust, der steht natürlich für den sächsischen Staatsschatz und fürs Selbstbewusstsein. Das ist ja alles sofort auch ideologisch aufgeladen geworden, dieser Einbruch. Also da hieß es dann auch, die Museumsdirektorin, Riesenunverschämtheit. Also erstens eine Frau, zweitens eine aus dem Westen und die ist nicht in der Lage, hier unseren sächsischen Staatsschatz zu schützen. So hieß es sofort von politisch eher rechter Seite. Also das war alles wahnsinnig aufgeladen von Anfang an.
Ich komme noch mal kurz zurück, weil du ja eben schon gesagt hast, ne? Also du siehst da so eine Kette oder so einen Zusammenhang, was diesen, was
es geht ums Material.
Genau, es geht ums Material. Heißt aber auch, man hat einfach in bestimmten Kreisen entdeckt, hey, Kunstraub ist einfach ein richtig gutes Geschäftsmodell.
Ja, wobei wir uns vielleicht tatsächlich mal überlegen müssen, ist das noch Kunstraub oder geht's tatsächlich, ist es Goldraub, ist es Diamantenraub, ist es Silberraub? Also es gab einen Überfall auf eine Grundschule in Berlin. Da stand so ein Nest aus Gold gefertigt, stand da im Foyer. Das ist geklaut worden. Es gab diese Fälle, in denen Leute mit einem SUV rückwärts in die Scheibe von Juwelierläden rein sind und Armbanduhren aus dem KDW geklaut haben und. Also ich glaube, es geht gar nicht mehr um den kulturellen Wert, um den Kunstwert. Es geht wirklich nur noch um den materiellen Wert, ums Material.
Trotzdem, ich halte jetzt mal an der These fest, das ist ein lukratives Geschäft, ist es aber faktisch, glaube ich, wirklich. Ne?
Total, absolut. Und bei einer sehr geringen Aufklärungsquote übrigens.
Genau. Wenn wir aber jetzt davon ausgehen, ne, das ist ein lukratives Geschäft, müssen wir uns natürlich auch fragen, hat sich denn seit diesem Raub vom grünen Gewölbe noch was geändert? Also was ist mit den Sicherheitsvorkehrungen in den Museen? Das war ja kurze Zeit danach und auch längere Zeit danach immer wieder ein Thema. Wie gut bzw. wie schlecht ist die Kunst? Sind die wertvollen Gegenstände darin gesichert? Hat sich da was geändert?
Das Bewusstsein zumindest hat sich geändert. Also zuständig für sowas ist der Deutsche Museumsbund, die Dachorganisation der Museen, die ja in Deutschland zum Teil vom Bund, ganz wenige, zum Teil von den Ländern und viele von den Kommunen getragen werden. Und die haben sich im Deutschen Museumsbund organisiert. Und da gab es Fachtagungen und da gab es Appelle und da gab es Positionspapiere, die alle gesagt haben, wir müssen unsere Schätze besser schützen. Und jetzt kommt das große Aber. Das geht natürlich nur mit Geld. Also dafür muss bezahlt werden. Da reicht's dann nicht mehr, wenn die wahrscheinlich sehr ehrwürdigen Seniorinnen und Senioren vom Kunst- und Museumsverein auf Stühlen in den Räumen sitzen und aufpassen, dass da nichts passiert. Wenn dann doch was passiert, machen die nämlich überhaupt nichts. Also das muss professionalisiert werden. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt seit längerem schon vor dem grünen Gewölbe die Erkenntnis, wichtig ist, die Gebäude außen zu sichern. Also wenn die mal erst drin sind, dann machen wir nicht mehr viel. Und dann soll auch um Himmels Willen kein Wärter hinlaufen und versuchen, die zu stellen, denn die könnten bewaffnet sein. Also Leben zu riskieren, das ist kein Kunstwerk wert. Also ist man früh schon dazu übergegangen zu sagen, wir müssen die technischen Anlagen draußen aufpimpen. Und da gibt's ganz tolle Möglichkeiten. Da gibt es so ein bisschen wie bei Tom Cruise und Mission Impossible. Es gibt so Strahlenvorhänge.
Wirklich dieses nun, Bild,
ja, gibt's ja, tatsächlich. Aus dem Film. Die sieht man auch nicht. Ja. Hatten nur leider in Dresden hat dieser Vorhang ein Loch gehabt an der Stelle, an der die dann eingestiegen sind. Das heißt, das werden die irgendwie gemusst haben. Aber die Möglichkeiten gibt es. Und das zweite ist der sogenannte stille Alarm. Also wenn was passiert, wenn das unterbrochen wird, dieser Kontakt, dann muss sehr, sehr schnell ein Signal rausgehen. Und auch da ist wieder die Frage, schicke ich das an die Polizei, kostet Geld, da gibt es eine 100-seitige Vorlage, was dann alles erfüllt sein muss, damit die Polizei alarmiert werden kann. Es soll ja nicht jede Taube, die durch diesen Vorhang durchfliegt, einen Alarm auslösen. Ja. Oder geht das eher an eine private Firma? Und da dann die Frage, wie ist denn die besetzt? Haben die 24-7-Dienste? Also wenn da sonntags nachts was passiert, sind die dann auch in 3 Minuten da, wie die teurere Polizei? Gibt es 2 unabhängige Leitungen mindestens oder laufen die Leitungen zumindest über unterschiedliche Knoten, sodass nicht, wenn du ein Kabel oder ein Verteilerhäuschen kaputt machst, gar nichts mehr rausgeht? Also haben wir zusätzlich noch eine Funk- oder eine Telefonverbindung oder sonst irgendwas? Das kostet alles Geld.
Heißt aber auch, aber wenn wir jetzt beim Geld sind, das ist ja schon essentiell, auch gerade für die Museen. Ja. Überlegt sich ein Museum vielleicht dann auch einfach, ich sag jetzt mal pragmatisch, dass die sagen, naja, bevor wir jetzt Hunderttausende in die Sicherheit reinstecken, die wir nicht mehr in die Kunst investieren können oder in unsere Ausstellungen, überlegen wir uns das? Also ist es ein Gedanke, ist es ein Argument?
Das ist genau der Punkt. Und vielleicht sind es noch nicht mal die Museen selbst. Ich glaube, da ist das Bewusstsein inzwischen wirklich da. Es gab ja nach dem Grüngewölbe nochmal den Fall eines Museums in Manching in Bayern in der Provinz, wo ein toller Goldschatz gefunden wurde und der hat ein Museum bekommen. Und auch der ist geraubt worden. Also in den Museen ist, glaube ich, das Bewusstsein gut vorhanden. Aber die Träger, die sitzen halt in den Stadträten, in den Landesparlamenten und da kann man sich natürlich die Frage stellen, was machen die wohl lieber? Eine tolle Ausstellung eröffnen oder ein neues Bild, das gekauft worden ist, enthüllen? Oder stellen die sich vor die Presse und sagen, ach, und wir haben jetzt übrigens 2 Leitungen, um die Polizei zu informieren? Das hat auch viel mit Prestige und mit Außenwirkung zu tun.
Ist das so ein deutsches Phänomen mit diesen Raubgeschichten? Weißt du, warum ich das frage? Ich muss ein bisschen daran denken, es werden ja in Deutschland auch leider so viele Bankomaten in die Luft gesprengt, einfach weil man weiß, das ist hier in Deutschland so mit der Sicherung einfach relativ easy. Man springt das Ding in die Luft und dann hat man das Geld, weil es hier halt eben schlecht gesichert ist. Also ich will es jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber weiß man das quasi in der Kunstraubszene auch, dass es in Deutschland vielleicht eher die Chance gibt, so einen Raub zu machen als in anderen Ländern? Ich weiß nicht, hast du einen Vergleich?
Ich habe den Eindruck ehrlich gesagt auch. Also solche Geschichten höre ich aus dem Ausland eher wenig. Und wenn ich überlege, wenn ich in New York in ein Museum gehe oder in Rotterdam oder in Amsterdam, dann muss ich da auch häufig schon mal durch irgendwelche Schleusen durch. Dann sehe ich, dass die Kameras da nicht oben von der Decke notfalls nur auf meine Basecap filmen und mein Gesicht gar nicht erkennen, sondern dass die auf Gesichtshöhe sind und auch das Signal ausstrahlen, hallo, du wirst hier gesehen,
offensiv.
Mach mal lieber keinen Blödsinn. Also das ist schon gut möglich, dass das ein deutsches Phänomen ist und dass wir da wieder mal, wie in vielem Digitalen, ein bisschen hinterherhängen.
Würdest du trotzdem sagen, egal wie man es versucht zu sichern, wer das rauben will, der schafft das auch? Kommt eben darauf an, wie brutal oder mit was für Sprengsätzen, was auch immer man vorgeht.
Das ist genau der Punkt. Also es ist deutlich brutaler geworden und solche Diebe scheuen es inzwischen auch nicht mehr. Die warten nicht, bis es dunkel ist und das Museum zu ist. Es gab in Zürich den Fall, da ist eine Bande mit abgesägten Schrotflinten in ein Museum rein, hat die Leute gezwungen, sich auf den Boden zu legen, die Bilder von der Wand gerissen, Monet und Cézanne und Van Gogh, alles was gut und teuer ist und die sind damit weg. Nein, letztlich kannst du es nicht verhindern und so ein Ding wie in den Vereinigten Staaten, wo im Smithsonian zum Beispiel die Wärter zum Teil Waffen tragen. Ich glaube, das wollen wir alle in Deutschland nicht haben. Ein Querschläger, ein Kind wird aus Versehen getroffen. Auch das ist kein Kunstwerk wert.
Stefan, dann danke mal wieder für deine Erklärung hier im Podcast.
Immer gern.
Der Tag für heute ist durch. Mal wieder ein doppeltes Danke, zum einen von Philipp May und auch von mir. Wir waren heute das Podcast-Team und freuen uns darauf, wenn ihr bald wieder dabei seid. Rückmeldungen, wie auch immer geartete Kritik, freundliche Worte, freuen wir uns auch drüber, an der tag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns bald wieder. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.